Und ich höre das Mikro alles und das ist auch an.
Hallo am Video. Hey, ich habe einen schlauen blauen Zettel, damit ich meine Ansagen nicht vergesse oder meine Fragen. Fangen wir gleich damit an, dass ich die erste Frage für Jean-Luc bekommen habe. Das betraf die Übung, deswegen haben wir das im Übungsteam besprochen und da wird es dann angesprochen. Dann bei der Vertretung letzte Woche. Ich freue mich natürlich, dass mein Team so toll ist, dass ich da einfach Leute fragen kann und die mich dann vertreten und es läuft. Ich habe in die Videos reingeguckt und fand das ganz gut. Wie Sie das finden, ist aber auch richtig. Wenn Sie mir also irgendwas mitteilen wollen zu der Vertretung, was Sie da gut fanden oder nicht so gut, dann bitte einfach mir sagen, am Ende der Vorlesung oder schon Glück sagen. Für mich ist es wichtig zu wissen, wie Sie mit Vertretung klarkommen. Zum Glück brauche ich sie nicht oft. Fingers crossed. Jetzt nur noch, falls ich krank werde. Ansonsten sind alle Dienstreisen so, dass ich immer hier im Hörsaal stehen kann und immer außerhalb Ihrer Vorlesung unterwegs bin. Was noch? Der Rest bezieht sich auf später oder aufs Ende der Vorlesung. Ah, aber mich interessiert noch, wer denn am Mittwoch zum Workshop kommt. Ein paar Menschen oder manche sind noch nicht so sicher. Gibt es dazu Fragen? Spontan nicht. Okay, dann können wir einfach loslegen. Alle Lichter sind an, alles das. Ja. Gut. Sie haben die Begriffe Prim und Irreduzibel kennengelernt und Zusammenhänge und Sie haben GGTs kennengelernt, haben das Wort Teilerkrankheit nochmal einen neuen Kontext kennengelernt und Sie haben ein Beispiel gesehen für ein Ring, in dem es im Allgemeinen keine GGTs gibt. Was also heißt, dass man Elemente finden kann, die keinen definierten GGT haben. Und das hat Sie hoffentlich ein bisschen verblüfft. Ich kann Ihre Reaktion gerade nicht deuten. Vielleicht hat es Sie auch überhaupt nicht verblüfft. Das ist auch in Ordnung. Jedenfalls ist es wichtig, solche Beispiele zu kennen. Und im Rückblick zu Kapitel 2 werde ich da auch nochmal drauf eingehen. Dann möchte ich noch ein Stück Notation ergänzen. Nein, soll ich mal schauen, was das macht. Ja. Das Stückchen Notation, das ich ergänzen möchte, ist eine Abkürzung für Ringe dieser Bauart, wie der Ring aus Beispiel 2.10. So oder so ähnlich wird es im Laufe der Vorlesung öfter mal vorkommen und auch in den Übungsaufgaben. Ich werde sie einfach ständig mit so komischen Ringen bewerfen. Und in dem Fall kann man die Notation abkürzen. Wir alle im Team wissen dann, was gemeint ist. Dann müssen Sie nicht jedes Mal die Definition wiederholen. In dem Fall wäre es Z Wurzel 5i in eckigen Klammern. Und hier so deutlich schreiben, dass man sieht, dass das i außerhalb der Wurzel ist. Sie können den Multiplikationspunkt noch setzen, müssen es aber nicht. Wir verstehen das auch so. Das ist eine Abkürzung für die Menge aller a plus b mal Wurzel 5i, wobei a und b ganze Zahlen. Und dann können Sie hier statt Wurzel 5 halt auch Wurzel 3, Wurzel 2, sonst was schreiben. Oder eben einfach nur i, den Ring kennen Sie auch schon. Okay? Dann gehen wir jetzt zu Satz 2.11. Da lernen wir den euklidischen Algorithmus kennen. Den kennen Sie bestimmt auch aus der Schule für Z. Schätze ich mal, wer hat den schon mal für andere Ringe gesehen? Okay. Ja, wenige Menschen. Gut. Zumindest so etwas Ähnliches, vielleicht auch nicht in den Worten oder genauso ausformuliert, könnten Sie in der linearen Algebra für Polynomringe gesehen haben. Möglicherweise A, da sehe ich jetzt ein paar Reaktionen. Okay, gucken wir uns den Satz an. Wir haben einen euklidischen Ring mit einer Normfunktion n und wir werden gleich brauchen, da drüben ist schon der Schmierzettel angedeutet, von wo nach wo n abbildet. N bildet ab vom Ring ohne 0 hinein in die natürlichen Zahlen mit 0. Und jetzt nehmen wir uns zwei Ringelemente, die beide von 0 verschieden sind, a und b, und wir definieren ein Sensorik. Falls der Normwert von a größer gleich dem Normwert von b ist, dann fangen wir an mit R0 als a und R1 als b, ansonsten umgekehrt. Eins von beiden stimmt auf jeden Fall, weil die natürlichen Zahlen ja angeordnet sind und wir die Normwerte vergleichen können. Das heißt, es ist auf jeden Fall klar, eins der beiden Elemente a und b wird R0, das andere wird R1. So, und dann für j größer gleich 1 fangen wir an, rekursiv die nächsten Zahlen oder Ringelemente zu definieren. Einmal gibt es da so QJs und dann gibt es da noch RJs. Und das alles soll so definiert sein, dass immer folgende Gleichung erfüllt ist. RJ minus 1 soll immer das gleiche sein wie QJ mal RJ plus RJ plus 1. Wobei das Stück am Ende, der Rest sozusagen, RJ plus 1, 0 sein soll im Ring, oder aber, wenn das Element nicht 0 ist, dann soll soll wenigstens der Normwert echt kleiner geworden sein als der von den erlaubten Formen. Heißt also, dass wir immer wieder mit Rest teilen im Ring mit Hilfe der euklidischen Normfunktion und die Reste sind 0 oder werden echt kleiner. So, ich habe ein winziges Beispiel vorbereitet und Sie dürfen jetzt entscheiden, ob wir uns das jetzt angucken, bevor wir diesen Satz beweisen, oder ob wir das im Anschluss an den Beweis machen. Wer möchte das kleine Beispiel zur Veranschaulichung jetzt sehen, vor dem Beweis? Wer möchte warten? Das sind weniger, dann machen wir das kleine Beispiel jetzt. Ich dachte, ich arbeite mit einem Z, weil das schön anschaulich ist und ich nehme die beiden Zahlen 38 und 16 für A und B. Und das ist jetzt Schnellzettel. Ja, wir nehmen das ruhig mit auf den Schnellzettel. Das heißt, wir fangen an mit 38 und 16, machen das alles mit Z und unsere Normfunktion ist dann der Betrag, der damit wird Z ein euklidischer Ring. Und jetzt gucken wir erstmal, welche der Zahlen der größeren Betrag, ist nicht so schwierig, gucken wir mal hin. Also beginnen wir jetzt unser ganzes Setup mit 38 und 16 und wir teilen einfach mit Rest. Wenn ich 38 mit Rest durch 16 teile, dann habe ich da sowas wie 38 mal 2 mal 16, das ist 32, wenn ich mich nicht täusche, bleiben 6 übrig, plus 6. Das heißt, hier hätten wir jetzt mit der Rotation aus dem Satz R0, R1 und R2 gefunden. Das hier ist R0, das ist R1 und das ist R2. Okay, dann machen wir weiter. Jetzt nehmen wir also R1 und teilen das mit Rest durch R2. Dann entsteht die Gleichung 16 gleich 2 mal 6 plus 12, bleiben 4 übrig, plus 4. Dann haben wir hier also R1, R2 und R3. Die Qs laufen da auch rum, aber die schreibe ich nicht mehr dazu. Das ist so klein, dass ihr es wahrscheinlich eh kaum lesen könnt. Aber die können sich ja selber mit dazu puzzeln. Und dann bin ich noch nicht fertig, denn es ist am Ende ja noch kein 0 entstanden. Dann mache ich das auf. Bisher werden die Reste immer echt kleiner. Also mache ich weiter. 6 durch Rest, mit Rest durch 4 geteilt ist 3 mal 4 plus 2. Ich bin immer noch nicht fertig. Jetzt habe ich hier R2, R3 und R4. Der Rest ist wieder kleiner geworden. Wir haben also bisher alles richtig gemacht. Aber jetzt sehe ich, dass ich am Ende angekommen bin. Jetzt erreiche ich mit R5 zum ersten Mal 0 und dann höre ich auf. Die Gleichung ist 4 gleich 2 mal 2 plus 0. Das wäre R5. R5 ist also 0. Und das ist das Verfahren, von dem der Satz beschreibt, dass das im euklidischen Ring immer geht. Also nicht nur im Z mit dem K, sondern auch in irgendeinem euklidischen Ring mit der dazugehörigen euklidischen Normfunktion. Der Satz sagt noch mehr, da komme ich gleich zu. Aber erstmal sagt er, sowas geht und irgendwann steht da 0. So. Was sagt der Satz noch? Er sagt, dass wenn man das so durchgeführt hat und man am Ende also da auf diese Gleichung gekommen ist, wo dann der Rest hinten 0 ist, dass dann das, was man gerade davor als Rest hatte, ein GGT ist, bezüglich der Normfunktion, also ein größter gemeinsamer Teiler, von den Leuten, mit denen man angefangen hat, A und B. Und wir gucken mal. In unserem Beispiel würde jetzt der Satz sagen, das, was rausgekommen ist, bevor wir 0 erreicht haben, also nicht R5, sondern R4, hier die 2, ist ein GGT von den beiden Zahlen, mit denen wir angefangen haben, in Z38. Warum sage ich ein GGT und nicht der? Ja?
Minus 2 ist auch ein GGT.
Dankeschön, genau. Es gibt normalerweise mehrere, deswegen sage ich immer einer und da konzentriere ich mich auch wirklich, dass ich das immer richtig mache, denn der ist im Allgemeinen falsch. Okay, ist ein bisschen deutlich geworden, was da passiert und dass wir das eigentlich ein bisschen kennen, jedenfalls aus Z, und dass es sinnvoll ist? Das ist nämlich Existenz- und Konstruktionsvorschrift oder Kochrezept für GGTs im euklidischen Ring. Das ist das Tolle an diesem Satz. Und deswegen lohnt es sich, den zu haben und wir beweisen es. Es sind jetzt ja noch Fragen, bevor wir loslegen. Und ich hoffe, das Beispiel hat es ein bisschen geholfen zu veranschaulichen, was da los ist und warum es toll ist. Ein bisschen. Oh, ich sehe schon, heute ist Ihre Mimik noch nicht so wach wie sonst. Mal gucken, ob das noch besser wird. Alles klar, dann beweisen wir den Satz. Ich mache mal hier auf dem Schnellzettel kurz weiter, um die Idee zu illustrieren, die ich jetzt im Beweis verwenden möchte. Was ist denn hier los? Also erstens haben wir gesehen, warum man hier irgendwann mal 0 rauskommt, denn die Reste sollen ja ansonsten immer echt kleiner werden. Aber diese Reste liegen in 0 und da kann ich nicht unendlich lange immer echt kleiner werden, irgendwann ist Feierabend. Deswegen muss das irgendwann abrechnen, deswegen gibt es so ein I, wie im Satz behauptet. Interessant ist jetzt noch die letzte Aussage und das möchte ich auch gerne kurz hier illustrieren, was da passiert. Irgendwann am Ende landen wir hier bei jetzt 0. Das heißt, das vorherige R war ein Teil davon dem davor. In diesem Fall war R4 ein Teil davon R3, ohne Rest. Einverstanden? Es ist also ein DGT von sich selbst und dem davor. Und dann kann ich das aber in die nächste Gleichung geben und sehe dann, ach so, aber jeder Teiler von diesen beiden hier teilt ja auch das und irgendein Vielfaches davon und dann teilt es auch die Summe, also teilt es auch das Räumliche auf der linken Seite. Ja, dann kann ich aber die Gleichung höher weitermachen, also eine höher. Dann habe ich jetzt einen Teiler von R3 und R2, also von R3 und irgendeinem Vielfachen von R2, also von der Summe, also von R1 und so weiter. Das heißt, alle Teiler, die ich hier unten sehe, alle gemeinsamen, landen da oben und sind dann gemeinsame Teiler von den beiden, mit denen ich angefangen habe. Und deswegen kommt bei diesem Verfahren ein DGT raus. So einfach ist das eigentlich. Jetzt schreiben wir noch kurz was hin, aber die Lesung ist nicht klar geworden. Und alles liegt nur daran, wie Teilen sich verhält im Ring und wie diese Gleichungen da zusammenhängen, dass man immer so weitermacht mit dem nächsten Teil mit Rest. Okay. Gerade so, okay. Danke. Nach der Null abbildet, können die Reste nicht unendlich oft echt kleiner werden. Und daher existiert dieses RI, was Null wird. Und daher existiert ein I aus dem Null, das gleich Null ist. Okay, und dann gucken wir uns diese Gleichung an. Wir haben das an einem Beispiel gesehen. In dem Moment, wo hier Null rauskommt, heißt es, dass an dem Schritt davor, also da, wo wir RI minus 1 gesehen haben, wir einen Teiler haben von dem RI davor, also von RI minus 2. Und dann ist RI minus 1 ein DGT von RI minus 1, also von sich selber und von dem davor. Dann ist RI minus 1 ein DGT von sich selbst, also RI minus 1 und RI minus 2 in R. Und ja, was schreibt er jetzt? Im Prinzip haben wir uns ja nur die Gleichung angeguckt. Also könnte ich schreiben, ein Blick auf die Gleichungen zeigt, dass es dann ein DGT ist für all diese Kombinationen immer von zwei aufeinanderfolgenden. Mit der Startgleichung beginnt. Man könnte auch sagen, man fängt hier an mit A und B und dann weiß man ja, die erste Gleichung sieht so aus, man teilt den Rest. Jeder gemeinsame Teiler von A und B, also von den beiden Zahlen, mit denen man angefangen hat, muss auch den Restteil, der rauskommt. Das Argument haben wir vorhin gesehen, es war nur anders formuliert. Und hier benutzen wir die ganze Zeit Ringeigenschaften. Okay, jetzt habe ich also irgendein Teiler von den beiden, muss noch kein größter gemeinsamer Teiler sein, irgendeiner. Wenn er diese beiden teilt, dann teilt er auch das in hinten. Ja gut, dann teilt er also das und das in der nächsten Gleichung, also auch den neuen Rest. Dann teilt er das und das in der nächsten Gleichung, also auch den neuen Rest und so weiter. Man kann in beide Richtungen argumentieren und sieht, dass die Menge der Teiler sich dann niemals verändert und insbesondere ändert sich die Menge der größten gemeinsamen Teiler nicht. Das war schon unser Satz und das war, ja Moment, das war das Ende von Kapitel 2. Ist es denn möglich? Fassen wir mal kurz zusammen, was wir da jetzt gesehen haben. Wir haben Ringe gesehen, die etwas seltsam sind, in dem Sinne, dass das schöne Integritätsbereiche sind, aber es gibt nicht für alle Leute DGTs. Wir haben Ringe gesehen mit DGTs und sogar mit so einer Anleitung, wie man die finden kann. Wunderbar. Unsere nächste Aufgabe wird sein, und das ist dann Kapitel 3, das besser zu verstehen. Was genau ist es denn jetzt? Und muss es denn euklidisch sein, damit das klappt mit den GGTs, oder reicht auch ein bisschen was Schwächeres? Und die Ringe, die wir so kennen, wo ordnen die sich denn da ein? Also finden wir auch mehr seltsame Ringe ohne GGTs? Finden wir Ringe, die vielleicht nicht euklidisch sind, aber trotzdem GGTs haben? Und wie finden die dann? Haben wir da auch so schöne Vorrezepte, oder?
Ja, wie ist die Lage? Da gibt es noch mehr zu verstehen. Hoffentlich hat Kapitel 2 sehr ein bisschen neugierig gemacht. In Kapitel 3 werden wir dann viele Fragen beantworten. Und das ist der Moment, wo ich jetzt Fragen einsammeln könnte für die Rückblickfolge. Die können Sie mir nämlich jetzt direkt zuwerfen und ich schreibe mir dann Sachen auf. Oder Sie sagen das am Ende. Jean-Luc.
Was für Themen haben Sie bei Kapitel 2? Wo, zu welchen Begriffen, zu welchen Resultaten, zu welchen Beispielen wünschen Sie sich noch mehr? Noch was anderes, noch mal was Ausführlicheres. Wo hakt es noch? Wo denken Sie, ah, da habe ich irgendwie noch Fragen, die nicht angesprochen wurden? Dann kann ich das nämlich in die Podcast-Folge mit einfließen lassen.
Vielleicht mal so ein Beispiel zum Alkoholschreiben, das aus dem Krieg wechseln. Ganz praktisch, weil da ja auch wirklich das mit der Norm der beiden Zahlen relevant wird. Das wäre sehr schön.
Ja, ich könnte im Ring ZI zum Beispiel noch ein kleines Beispiel machen. Da haben Sie noch was anderes gesehen. In den Übungen müssen Sie natürlich auch verschiedene Sachen machen. Okay, also euklidischer Algorithmus in ZI. Mache ich sehr gerne. Noch mehr Wünsche? Für den Rückblick auf Kapitel 2. Erstmal nicht? Okay, wenn Ihnen noch was einfällt, sagen Sie es für später oder sagen Sie es schon Glück. Wir laufen los.
Ich höre mich so, ich finde es irritierend.
So, okay. Für Sie mit der Laufen kann ja ganz normal reden, oder? Oder da hinten?
Ja.
Okay. Gut, dann müssen wir. Ich brauche nicht unbedingt das Echo meiner eigenen Stimme. Gucken wir in Kapitel 3. Regen und Ideale ist das Stichwort und wir fangen an mit der Definition eines Ideals. Ideale werden für Ringe ungefähr die Rolle spielen, die Normalteiler für Gruppen spielen. Wenn wir kurz überlegen, wie war das in Gruppen? Da haben wir Untergruppen und wir haben Normalteiler. Normalteiler sind besondere Untergruppen und die sind besonders, weil man mit denen dann Faktorgruppen bilden kann. Und bei Ringen, da haben wir bisher auch so ein bisschen was gesehen, so Teilstrukturen, Teilringe zum Beispiel. Was wir noch nicht gesehen haben, oder jedenfalls noch nicht hier zusammen, sind Faktorringe. Und da wollen wir jetzt hin. Und genau wie bei Gruppen tauchen Ideale natürlicherweise auf, wenn man sich algebraisch motivierte Fragen zu Ringen stellt. Dazu gleich mehr. Aber erstmal definieren wir, was ein Ideal ist. Nämlich einfach eine Untergruppe bezüglich Plus, die aber zusätzlich noch eine Abgeschlossenheitseigenschaft hat für die Multiplikation, die ein bisschen stärker ist, als man denkt. Es reicht nicht, dass einfach nur diese Untergruppe I bezüglich der Ringmultiplikation abgeschlossen ist. Nein, es soll sogar gelten, dass wenn ich irgendwas aus dem Ideal mit irgendwas aus dem Ring multipliziere, also auch gerne von außerhalb des Ideals, dann soll ich trotzdem wieder drin landen. Das ist also eine wirklich starke Abgeschlossenheit. Die beiden Eigenschaften nenne ich I1 und I2. I1 ist das Untergruppe sein bezüglich Plus, I2 ist die Abgeschlossenheitseigenschaft für die Multiplikation. Und hier kommt direkt ein Beispiel. Das können wir dann gerne noch ähnlich ausschmücken. Zum Beispiel kann ich mir den Ring der ganzen Zahlen anschauen, Plus und Mal, so wie wir es kennen. Und dann gucke ich mir die Geraden der ganzen Zahlen an. Ich kann nicht immer noch. Ich nehme alle geraden ganzen Zahlen. Die bilden bezüglich Plus eine Untergruppe. Das heißt, es geht nur noch um I2. Um diese Abgeschlossenheitseigenschaft. Was muss ich also machen? Ich muss eine gerade ganze Zahl nehmen, sie mit irgendeiner ganzen Zahl multiplizieren und hoffen, dass wieder eine gerade ganze Zahl rauskommt. So, und warum klappt das? Wer kann mir das erklären? Wenn Sie denken, das ist doch irgendwie zu einfach, ja, sind Sie wahrscheinlich richtig unterwegs. Also, wie funktioniert das?
Ja? Eine gerade Zahl, mal eine gerade Zahl, vielleicht eine gerade Zahl.
Ja, aber wir wollen ja mehr zeigen. Wir wollen ja zeigen, dass eine gerade Zahl mal irgendeine ganze Zahl gerade ist. Denn das steht in I2. Das müssen wir zeigen.
Das
Mehr. Das ist eine besonders starke Abgeschlossenheitseigenschaft. Und jetzt kriegt jemand anders eine Chance. Sie. Genau, wir müssen quasi an Teilbarkeit denken. Teilbarkeit durch 2 heißt, dass 2 als Faktor in der Zahl drinsteckt. Ich kann also die Zahl schreiben als 2 mal irgendwas Ganzzahliges. Und wenn ich das jetzt noch mit irgendeiner ganzen Zahl multipliziere, bleibt die 2 als Faktor drin. Und deswegen ist das, was rauskommt. Immer noch gerade. Genau, vielen Dank für die Erklärung. Genau so ist es. Und das kann man verallgemeinern, indem ich nicht nur 2 betrachte, sondern irgendeine ganze Zahl und mir dann alle ganzzahligen Vielfachen angucke. Da kommen auch wieder Ideale raus. Und dann kann man das noch weiter verallgemeinern. Wenn ich irgendeinen kommutativen Ring R mit 1 hernehme und irgendein Element aus dem Ring, dann kann ich mir alle Vielfachen dieses Elements in dem Ring angucken. Und das wird dann eine Teilmenge, die ebenfalls ein Ideal ist. Das ist eine Übungsaufgabe, sich das zu überlegen. Und die Idee, wie man das ungefähr macht, haben wir gerade gemeinsam besprochen. Da der Ring ein 1-Element hat, wird es dann sogar ein Ideal, dass das Element enthält, mit dem man angefangen hat. Das wäre ansonsten nicht so klar. Aber wenn es ein 1-Element gibt in dem Ring, dann kann ich ja das Element, mit dem ich anfange, schreiben als einmal sich selber und deswegen liegt es auf jeden Fall im Ideal drin. Das sind auch sehr wichtige Ideale, die begegnen uns noch ganz oft. Deswegen kriegen wir auch einen Namen, später heißen wir die Hauptideale. Jetzt erstmal benenne ich die nur so, dass man das erzeugende Element sehen kann. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Ideal hinschreibe, dann nenne ich das Erzeugungselement mal der ganze Ring. Zum Beispiel wäre das in Z mit den geraden ganzen Zahlen das Ideal 2 mal Z, ganzzahlige Vielfache von 2. Und dann nenne ich das das von 2 erzeugte Ideal des Ringes Z. Und allgemein eben das von A erzeugte Ideal des Ringes K. Warum die so wichtig sind, das soll noch deutlich werden. Jetzt gucke ich einmal, ob Sie noch mehr Beispiele brauchen. Zu sein, dann können wir uns jetzt Faktorringe angucken, denn unter anderem deswegen gucken wir uns die Ideale ja an. Dazu, Moment, schauen, genau, dazu gucken wir auf den Satz, aber ich möchte den vorher ein bisschen motivieren, bevor wir anfangen, den zu beweisen. Ah, dafür gibt es schon jetzt Zettel. Das heißt, hier machen wir den Beweis. Also müssen wir uns da nochmal was überlegen. Hängt das Ergebnis hier hinten davon ab, ob ich A oder irgendwas anderes nehme und hier, ob ich B oder irgendwas anderes nehme, um die gleiche Restklasse zu repräsentieren. Das ist die einzige Frage, die wir uns da in dem Satz wirklich angucken müssen. Der Rest, der folgt dann einfach, weil wir ja sehen, wie sich irgendwelche Rechnungen, die wir in Z haben, dann auf die Repräsentanten übertragen, deswegen auch auf die Menge dieser Restklassen, oder? Das ist irgendwie alles ganz kanonisch. Kommutativität überträgt sich, wenn man sie hat. Einzelelement überträgt sich, wenn man es hat. All diese ganzen schönen Rechenregeln, das ist alles überhaupt kein Problem. Nur die Frage, ob das hier von den Repräsentanten abhängt, die ist halt erstmal nicht klar. Müssen wir uns anschauen. Machen wir es also? Achso, für die Videoleute. Ich schalte jetzt nicht so viel hin und her, sondern ich habe meistens die Tafel. Und das heißt, ich springe hier rum und bin manchmal nicht im Bild und das ist vielleicht nicht so schlimm. Wenn Sie das merken, dann müssen Sie mir das sagen. Dann kann ich mich hier mehr darauf konzentrieren, ein schönes Video zu machen. Okay, wir haben unseren Ring. R, der soll kommutativ sein, die soll ein Ideal sein. Dann steht da abstrakte Definition, die wir gerade für ein Faktoring von Z schon besprochen haben. Nämlich, dass ich zwei Restklassen, I plus A und I plus B, verkringle, indem ich die Repräsentanten multipliziere mit der Ringmultiplikation. So, und dann steht da als Behauptung im Satz, dass dann R modulo I, also die Menge dieser Restklassen, zusammen mit der Addition, die wir schon kennen, nämlich für die Faktorgruppe bezüglich plus, und zusammen mit diesem Gekringel einen kommutativen Ring mit 1 bilden, das heißt ein Faktoring R modulo I. Dann steht da noch, dass wenn R ein 1-Element hat, dass dann der Faktoring auch 1 hat, das gucken wir uns gleich alles an. Beginnen wir mit der Wohldefiniertheit von Kringeln. Da müssen wir jetzt einmal durch. Wir nehmen uns also Restklassen her und schreiben mit verschiedenen Repräsentanten hin. Und dann geht's los. Sein. Wie mache ich das? A Strich, B, B Strich aus R. So. Das gilt. I plus A soll die gleiche Restklasse sein wie I plus A Strich. Das heißt, die Repräsentanten sehen unterschiedlich aus. Sie sind vielleicht unterschiedlich, aber repräsentieren die gleiche Restklasse. Und genauso für B.
Plus B.
Und jetzt basteln wir los. auf der rechten Seite. Das heißt, ich schreibe mit E plus A Strich, Kringel, E plus B Strich. So, bevor wir jetzt losrechnen und zusammenfassen und ich erkläre, warum irgendwelche Dinge irgendwo liegen, wer sagt mir, wo ich eigentlich hin möchte? Was soll hoffentlich möglichst am Ende erstehen, damit die Rechnung, die wir jetzt machen, auch wirklich die gewünschte Wohldefiniertheit von Kringeln zeigt? Kann ja nicht schaden, wenn wir wissen, wo wir hinfahren, oder? Eine Idee sehe ich. Eine halbe, ja, okay. Ich sehe, dass ein paar Leute überlegen. Was?
Na, wahrscheinlich Z plus A mal B für Z in I. Weil dann wäre es ja in I plus A mal B, was wir jetzt sagen.
Warum wollen wir nach I plus A mal B?
Na, oder wir müssen zeigen, dass es das gleiche ist wie I plus A mal I plus B.
Genau, wenn Sie jetzt Kringel sagen statt mal, dann ist alles prima. Genau, aber es war quasi die Brücke zu dem, was Sie vorher gesagt haben. Alles okay. Wir wollen zeigen, dass das dasselbe ist, als wenn wir hier A stehen haben und hier B. Das Kringelprodukt soll dasselbe sein. Das ist das, was wir gerne zeigen möchten. Und das soll schon uns klar sein, wenn wir jetzt anfangen zu arbeiten. Also vielen Dank. Da wollen wir hin. Das hatte ich jetzt einfach nur so als Richtschnur im Hinterkopf, wenn ich gleich da 1000 Buchstaben sehe und irgendwas umforme. Ich schreibe Ihnen, was Kringel per Definition macht. Da multipliziere ich nämlich im ursprünglichen Ring A' und B'. Das ist der neue Repräsentant. Okay, im Ring multiplizieren kann ich und ich ersetze A' und B' durch die Sachen, die jetzt stehen. Dann steht da also x plus a in Klammern mal y plus b, auch in Klammern, das heißt, der Repräsentant sieht jetzt etwas unhandlich aus. Macht aber nichts, denn wir sind in einem Ring, wir haben Rechenregeln. Die Rechenregeln sagen uns, dass wir hier distributiv ausrechnen können. Belohnt seien die Ringeigenschaften, das ist jetzt R4, wo ich mich so freue. Und dann rechne ich alles aus und ich setze halt keine Klammern, weil wir das nicht müssen. Als Teil von der Zentralen kommt also auf, x mal y plus a mal y plus x mal b plus a mal b. Das ist mein neuer Repräsentant. Spätestens jetzt muss man sich ja eigentlich sagen, wo ich hin möchte, wenn ich mir jetzt diese ganzen Leute angucke und mal schaue, wo die denn in der Ring so rumhüpfen. X und y kam als dem Ideal. Das Ideal ist unter Multiplikation abgeschlossen. Deswegen liegt das. Oh, ich brauche eine Farbe. Ich nehme schreckliches Pink und Sie sagen mir, wie schrecklich das ist in der Tafel. Vielleicht ist es ja rot. Ja, vielleicht ist es rot. Also hier haben wir X und y als dem Ideal. Deswegen liegt das im Ideal. Deswegen liegt auch das im Ideal, denn I2 sagt, wenn ich irgendwas aus dem Ideal mit irgendwas auf der Welt verknüpfe, lande ich wieder im Ideal. Also ist das auch ein I. Also ist das auch ein I. Das Einzige, was jetzt da noch so rumläuft und ich so richtig weiß, ist A mal B. Macht nichts. Hier benutze ich also 2. Und dann bleibt hier übrig, einfach weil der Rest als Repräsentant nicht benötigt wird. Das liegt schon im I, kann ich also weglassen beim Repräsentanten. Dann steht hier plus A mal B. Und jetzt kommt die, Sie haben es vorhin schon gesagt, da wollen wir hin, denn. Das ist ja I plus A, Kringel, I plus B. Und so haben wir gesehen, dass wirklich egal ist, welche Repräsentanten wir nehmen. Wunderbar. Ich finde die Farbe ganz okay. Es ist wirklich eher so rot. Und dann ist nur noch die Frage, ob man es auf Video sehen kann, aber das können Sie mir ja sagen oder sich beschweren. Ich nehme die hellsten der liebsten Farben. Sowas wie Abgeschlossenheit, das sehen wir hier schon. R2, R3, Assoziativität, R4, Distributivgesetze, die übertragen sich alle vom Ring R plus mal. Da sind die zwei zu beachten. R2, R4 übertragen sich. Einfach weil ich ja immer nur mit dem Repräsentanten rechnen muss. Dann muss ich noch nachweisen, dass der Faktor ein kommutativ ist. Ich habe ja mit einem kommutativen Ring angefangen und im Satz steht, dass der Faktorring kommutativ ist. Wie war das nochmal bei Ringen mit dem Kommutativgesetz? Auf welche Verknüpfung bezieht sich das? Wo muss ich jetzt was nachgucken? Ja, auf die zweite. Auf die zweite, genau. Auf das, was wir immer Multiplikation nennen, richtig? Überträgt sich aber auch, sehen wir, oder? Wir haben ja hier mit der Multiplikation schon gearbeitet, dabei Kringel. Da spielt die Reihenfolge keine Rolle. Ich kann ja dann Vertreter, wenn ich da multipliziere, die Reihenfolge vertauschen, weil ich mit dem kommutativen Ring angefangen habe. Die Kommutativität von der Multiplikation im ursprünglichen Ring R überträgt sich auf Kringel und den Faktoring R hoch I. So. Okay, dann haben wir noch die Geschichte mit dem 1-Element und vielleicht hat ja jemand von Ihnen einen Kandidaten für mich. Ich bröselte gerade die Kreide. Aber während ich meine Kreide irgendwie wieder überzeuge, mit mir zu arbeiten, können Sie mir sagen, was ein 1-Element sein könnte, ein Faktoring. Haben Sie da eine Idee? Und es wird total interessant sein für uns, zu untersuchen, was für Eigenschaften von Ringen sich auf Teilringe bzw. Faktorringe übertragen. Denn da erleben wir dann auch manchmal Überraschungen, dass bei den gleichen extrem gutartigen, freundlichen Ringen dann plötzlich die Faktorringe auch sehr freundlich sein können oder so jenseits von Gut und Böse. Das werden wir alles sehen. Das war der Satz. Blablabla. Ich werde dann auch später nicht mehr die Verknüpfung unterscheiden, sondern alles immer mit Plus und Mal bezeichnen. Es sei denn, Sie beschweren sich und sagen explizit, ich kann es nicht unterscheiden, ich brauche aufregende Verknüpfungssymbole. Dann machen wir das. Ansonsten kommen wir jetzt zum Homomorphismus.
Fangen wir mal harmlos an. Wir haben zwei Ringe, R1 und R2. Und eine Abbildung von dem einen in den anderen, sagen wir jetzt mal Phi von R1 nach R2, heißt Ringhomomorphismus genau dann, naja, wenn es halt eine Abbildung ist, die die Ringeigenschaften respektiert, die also mit der Ringaddition und mit der Ringmultiplikation jeweils verträglich ist. Heißt also, da haben wir zwei Eigenschaften, die zur Homomorphie-Eigenschaft gehören. Es ist egal, ob ich zuerst addiere und dann abbilde oder umgekehrt, es ist auch egal, ob ich zuerst multipliziere und dann abbilde. Insbesondere haben wir, wenn wir die arischen Gruppen bezüglich Plus jeweils angucken, einen Gruppenhomomorphismus dafür. Und dann haben wir alles, was wir da schon so kennen, zur Verfügung. Zum Beispiel den Kern und dass es eine Untergruppe ist und lauter solche Sachen. Das ist ganz schön, das spart der Arbeit. Die Eigenschaften stehen hier und dann stehen da noch so extra Sachen. Das haben wir, glaube ich, zu Beginn auch schon ein bisschen wiederholt. Seltsame Wörter und was sie mit Homomorphismen machen. Epi ist subjektiv, Mono ist injektiv, Iso ist bijektiv, Auto ist bijektiv oder in sich selber rein. Endo ist nur in sich selber rein. Ich glaube, das war alles, was ich dazu sagen wollte. Und dann habe ich hier noch eine Abkürzung in der Notation. Und das werde ich bestimmt ab und zu missbräuchlich benutzen für andere Strukturen. Nämlich dieses Gleichheitszeichen mit einer Welle drüber als Zeichen für isomorph. Und das bezieht sich dann immer auf die Struktur, die wir da sehen. Und wenn es nicht klar ist, sage ich was dazu. Gruppen können isomorph sein, Ringe können isomorph sein, Körper, Vektorräume, was auch immer uns hier noch so entgegenläuft. Und dann werde ich immer das gleiche Zeichen benutzen, wenn ich das abkürzen möchte. Und es nicht irgendwie explizit hinschreiben. Sonst bedeutet immer dasselbe. Isomorph zu sein heißt für algebraische Strukturen, dass es einen Isomorphismus von der einen in die andere gibt. Die Umkehrabbildung ist dann typischerweise auch wieder Isomorphismus, heißt in die andere Richtung. Trotzdem bin ich da, wenn ich spreche, pingelig und sage von der einen in die andere und nicht zwischen ihnen, weil dann nicht klar ist, wo ich starte. Das wird nicht überall so gemacht. Und das mit den Zeichen habe ich, glaube ich, schon darauf hingewiesen. Zwei, also Gleichheitszeichen und Welle oder Einstrich und Welle, ist mir egal, ich verstehe das immer, sind nur unterschiedliche Latex-Symbole. Und ich habe das Gefühl, etwas vergessen zu haben. Aber das fällt mir nicht ein. Was für Fragen haben Sie? Erstmal so, okay, auch die Notation. Dann gehen wir jetzt zum Kern, habe ich gerade schon angedeutet. Kennen wir natürlich schon aus der linearen Algebra von Vektorräumen und wir haben es ja auch zu Beginn wiederholt. Der Kern kann sich hier ja nur auf das beziehen, wo wir eine Gruppenstruktur haben, beziehungsweise wo klar ist, dass wir eine Gruppenstruktur und ein dazugehöriges neutrales Element haben. Das heißt, es muss sich auf Plus beziehen und dann besteht der Kern aus allem, was im Zielring auf die Null geworfen wird. Also das volle Urbild der Null im Zielring. Das war's. Erstmal. Guck mal, wir können jetzt natürlich. Wir hatten auch schon das eine oder andere an Beispielen. Ich weiß noch nicht mehr, ob es Montag oder Mittwoch war. Da die Mittwochsleute, wie ich, soweit ich das mitgekriegt habe, echte Teilmenge der Montagsstudiemenge sind, frage ich jetzt also nochmal, ob Sie da was brauchen. Ein Beispiel, nochmal eine Erinnerung. Ja? Nein, also jedenfalls nicht sehr entschlossen. Ich sehe ein sehr, das ist zu zart. Das Leben, also, bitte deutlicher, dann kriege ich das mit. Also, Mini-Beispiel. Ich könnte sagen, dass Phi von Z nach Z geht. Verknüpfung schreibe ich nicht mit dazu. Und ich mache einfach für alle Z. Natürlichen Homomorphismus für alle Z aus Z sei, denn die Z-Abbildung von I
liegt daran, wie wir das in Verhandlungen definiert haben. Das ist der sogenannte natürliche Homomorphismus. Und wir können ja mal gucken, was im Kern liegt. Im Kern liegen alle Elemente, die in Zielringen auf das Nullelement abgebildet werden. Und das ist die von Null repräsentierte Restklasse. Das heißt, das müssen dann diejenigen ganzen Zahlen sein, die die gleiche Restklasse repräsentieren wie Null. Sprich, alle durch 5 teilbaren Zahlen. Das heißt, das Ideal, das wir herausfaktorisieren, ist schon genau der Kern dieser Abbildung. Das ist auch der Witz beim natürlichen Homomorphismus, dass das so funktioniert. So, ein Mini-Beispiel. Weitere werden folgen. Wir werden jetzt in diesem Kapitel 3 ganz oft mit Ringhomomorphismen argumentieren. Und wie Sie schon gesehen haben, einfach weil ich ja live erstmal kurz Zeit gemacht habe, es kann Situationen geben, in denen es reicht, sich die additiven Gruppen anzugucken und da zu argumentieren, aber wenn wir wirklich nach Ringhomomorphismen schauen, dann müssen wir die Verträglichkeit mit beiden Verknüpfungen haben. Ganz wichtig, habe ich gerade einmal 2 Sekunden nicht gemacht und schon hätte fast ein falsches Beispiel in der Tafel gestanden. Okay, dann fangen wir an, Dinge zu beweisen. Jedenfalls werden wir das jetzt ein bisschen besser. Ich sehe jedenfalls keine drängenden Fragen. Dann beweisen wir Lemma 3.3. Ich schlage vor, dass wir das Lemma kurz angucken. Dann haben Sie einen Moment Zeit, um es zu verdauen. Und ich wische die Tafel. In Lemma 3.3 haben wir nämlich 2 Ringe und einen Ringhomomorphismus. Und dann zeigen wir, beziehungsweise wir erinnern uns, in Wirklichkeit muss ich da nicht zeigen, weil das alles von den Gruppen herkommt. Wir erinnern uns, dass das Nullelement des ersten Rings auf das Nullelement des zweiten Rings abgebildet wird. Und hier kommt jetzt was Spezielles und das überlegen wir uns auch wirklich nur. Wenn die beiden Ringe, mit denen wir arbeiten, Einzelelemente haben und wenn zusätzlich der Zielring, den wir abbilden, nullteilerfrei ist, dann können wir noch mehr zeigen. Dann können wir nämlich zeigen, dass der Kern von Phi alles ist, also der ganze Ring R1, oder wenn das nicht der Fall ist, dann muss das Einzelelement, was es ja gibt, steht ja in der Voraussetzung, auch transportiert werden. Das heißt, dann haben wir nicht nur, dass das Nullelement transportiert wird, sondern das Einzelelement auch. Das ist das, was wir da zeigen wollen. Das brauchen wir an irgendeiner Stelle. Und das ist ganz praktisch, das dann gleich zu Beginn zu machen. Da braucht ein bisschen Platz. Würde ich gerne einfach nur schreiben, klar, weil Phi, wenn wir uns nur auf die Gruppenstruktur beziehen, bezüglich der Addition, ein Gruppenhomomorphismus ist und weil wir da wissen, dass das Neutralelement übertragen wird. Okay? Haben wir so oder so ähnlich schon gesehen, würde ich gerne einfach so nehmen und nochmal kurz feiern, dass Gruppen toll sind und wir diese Informationen immer wieder anwenden können. Mit dieser Info, dass R1 nicht der Kern von Phi ist. Ist ja erstmal so ein bisschen seltsam, oder? Wer hilft mir und übersetzt das mal? 1, 2, 3 mehrere Leute, sehr schön, ja?
Das sein, dass R1 komplett 0 abbildet.
Genau, es könnte sein, dass alle Elemente von R1 auf 0 abgebildet werden. Dann wäre R1 einfach der Kern von Phi. Dass es also nicht so ist, heißt was? Was finde ich? Genau, und so weit schnappe ich mir jetzt. Vielen Dank. Nach Voraussetzung existiert ein, wie nenne ich das? Ich nenne es mal A. Ein A aus R1, was nicht im Kern liegt. Das heißt, A und B ist nicht das Nullelement in R2. Insbesondere ist auch der Ring R2 dann nicht langweilig, es ist nicht der Nullring, da ist noch irgendwas anderes los. Jetzt benutze ich, dass es ein Einzelelement gibt. Beim Einzelelement war ja der Witz, wenn ich das mit irgendwas multipliziere, dann kommt wieder das Element selbst raus. Ich kann also künstlich A und Phi mit dem Einzelelement mit R2 verknüpfen und es passiert. Das können wir mal machen. Nämlich indem ich sage, naja, ich kann ja, also hier habe ich jetzt quasi in R2 diesen Trick mit R1 gemacht, aber R1 hat ja auch einen. Und ich kann ja auch, bevor ich abbilde, den gleichen Trick mit R1 machen, mit den Einzelnen, was ich da habe. Das heißt, ich schreibe jetzt A im ursprünglichen Ring als A mal A, 1R1, so. Und bilde dann ab, dann kann ich die Homomorphie-Eigenschaft verwenden, und zwar für die Ringmultiplikation. Dann steht da plötzlich A Phi mal 1 von R1, abgebildet mit Phi. Jetzt habe ich also plötzlich eine Beziehung. Die Beziehung kommt daher, dass hier zweimal A Phi stehen, einmal hier und einmal da drüben. Ups, 0 ist nicht A Phi. Ich kann A auf Phi auf zwei Arten schreiben. Einmal A auf Phi mal 1 des Rings R2 und einmal als A auf Phi mal 1 des Rings R1 unter Phi. Und dann kommt der übliche Trick, alles auf eine Seite bringen, bla bla bla, und die Nullteilerfreiheit benutzen. Deswegen wollten wir gerne, dass R2 nullteilerfrei ist. Ansonsten gibt es mir dieses Argument möglicherweise nicht. Wir formen um. Das Umformen in solchen Fällen, wenn das so standardmäßig ist, dann schreibe ich nicht mehr alle Zwischenschritte hin und welche Ringeigenschaften wir da verwenden. Das kann ich aber immer gerne, wenn Sie es wünschen, nochmal aufdröseln in der Podcast-Folge oder einfach einmal zwischendurch, wenn Sie mir verzeihen, nur zu rufen, dass Sie das brauchen. Jetzt würde ich es kurz machen. Jetzt habe ich das mit 0 in R2. Sie schreiben es als A Phi plus minus A Phi. Das ist jetzt additive Inverse. Und dann setze ich einfach ein, was ich da habe. Also A Phi mal 1 R2 minus 1 R1 Phi. Dann kommt die Nullteilerfreiheit. Hier kommt 0 raus, aber das erste ist nicht 0. Die Nullteilerfreiheit sagt, der zweite Term ist 0. Also ist das das additive Inverse von dem anderen. Also sind die 1 mal R2 und die 1 mal R1 unter Phi gleich. Eindeutigkeit des additiven Inversen. Wieder benutzen wir Gruppeneigenschaften, denn das ist ein Argument in der additiven Gruppe. Der Kern ist medial. Es passiert wirklich das, was man denkt. Bei Gruppen war es ja so, und die in der Gruppenvorlesung sind mittwochs, die sehen das auch, glaube ich, nochmal explizit zur Wiederholung. Wenn wir Gruppenhomomorphismus haben, dann ist der Kern Normalteiler. Und hier überlegen wir uns jetzt bei Ringhomomorphismen, dass Kerne ideal sind. Heißt also, mit jedem Homomorphismus kommt immer gleich so ein Faktoring um die Ecke.
1 und R2, das sind unsere Ringe, die sind kommutativ nach Voraussetzung. Dann haben wir unseren Ringhomomorphismus, der ist auch wieder phi, alles wie vorher. Und wir zeigen einfach nur, dass der Kern ideal ist, mehr nicht. Okay, was brauchen wir? Kurz überlegen. Idealeigenschaften kommen ja in Tandem und die haben auch durchaus unterschiedliche Geschmacksrichtungen, denn die Eigenschaft I1 bezieht sich auf die Ringaddition und die Eigenschaft I2 bezieht sich auf die Multiplikation. So, bevor wir anfangen, was hinzuschreiben, überlegen wir, wo müssen wir überhaupt argumentieren? Wie ist denn das bei der Ringaddition? Ringhomomorphismus zu sein heißt ja, man verträgt sich mit der Addition. Und für die Addition haben wir auf beiden Seiten eine Gruppenstruktur. R1 mit Plus, also von Ihnen aus gesehen, ja, R1 mit Plus und R2 mit Plus. Zwei Gruppen, ein Homomorphismus und wir wissen, dass bei Gruppenhomomorphismen der Kern eine Untergruppe ist. Also haben wir sofort eine Untergruppe bezüglich Plus und damit ist I1 erledigt.
Sollen auch wieder kommutativ sein, fließen unser Homomorphismus, nichts hat sich verändert. Und dann zeigen wir, dass der Faktoring, den wir bekommen, wenn wir den Kern von Phi als Ideal nehmen und dann den Faktoring bilden, R1 modulo Kern von Phi, dass das dann ein Ring ist, der als Ring isomorph ist zum Bild von Phi. Da steckt also auch noch mit drin, dass das Bild von Phi ein Ring ist. Klar, ist ein Teilring von Zielring, könnten wir uns auch zu Fuß überlegen, aber hier steckt wirklich ganz viel drin. Da steckt quasi drin, dass es einen Teilring von dem Zielring R2 gibt, der strukturgleich ist, also wirklich komplett strukturgleich. Es gibt eine strukturerhaltende Bijektion zu einem Faktoring von R1. Das ist die Schönheit des Homomorphiesatzes für Ringe. Ganz toll, wenn man es auf Ringe anwenden kann, die man kennt. Also zum Beispiel Z oder so. Oder Faktoring von Z. Wenn man einer so ein paar Ringe ganz gut verstanden hat, dann kann man immer Resultate wie diese verwenden, oder oft, und dann kann man sich freuen, um Informationen irgendwo anders hin zu transportieren, mit einem Homomorphismus, wo man noch nicht so viel Ahnung hat. Kann sein, dass wir den Schmerz gleich wieder brauchen. Wie kannst du das mit den Schmerz an der Tafel? Okay. Wir beweisen also, 3, 5. Dann mache ich hier nochmal gleich wieder auf, denn es gibt auch hier wieder so ein bisschen grundsätzliche Überlegungen für uns. Wir haben da jetzt zwei Ringe. Auf der linken Seite steht ein Faktoring. Der Kern ist ideal. Wir haben uns angeguckt, wie Faktoringe funktionieren. Wir wissen also auf der linken Seite, wie da die Rechenoperationen aussehen. Auf der rechten Seite steht das Bild von Phi, also irgendwie so eine Menge von Bildern. Die Verknüpfungen sind die aus dem großen Ring R2. Ansonsten haben wir da erstmal nicht so viel Ahnung. Aber wenn wir einen Isomorphismus finden wollen, dann haben wir ja zwei Möglichkeiten, wie wir das tun können. Möglichkeit 1, wir können eine Abbildung suchen, die von den Faktoring ins Bild geht. Oder vielleicht auch erstmal nur nach R2 und dann schränken wir es aufs Bild ein, um was Solektives zu kriegen. Das ist die eine Möglichkeit. Möglichkeit 1. Die andere Möglichkeit ist, mit dem Bild anzufangen und in diesen Faktoring abzubilden. So oder so muss man sich irgendwie mit diesen Restklassen rumschlagen und mit den Verknüpfungen da. Und man muss sich auch immer irgendwie mit Wohldefiniertheit rumschlagen. Das möchte ich hier kurz demonstrieren, warum das so ist. Na, wenn ich hier anfange abzubilden, dann bilde ich ja eine Restklasse ab, also Kern Phi plus Repräsentant. Und wenn ich jetzt abbilde und dabei den Repräsentanten benutze, habe ich wieder das Problem, das wir immer haben, kenne ich den Repräsentanten ab. Okay. Das heißt, da muss ich irgendwie überlegen, wenn ich in die Richtung gehe. Wenn ich in die andere Richtung gehe, naja, wenn ich hier mit so einem Bild anfange, dann schreibe ich das ja als Bild, also irgendwas für Phi. Und wenn ich dann ein O-Bild benutze für die Konstruktionsvorschrift, für die Abbildung, muss ich mir auch wieder überlegen, hängt das davon ab, welches O-Bild ich benutze. Kann ja mehrere geben. Das heißt, irgendwie laufe ich immer, oder laufe ich sehr wahrscheinlich in so ein Wohldefiniertheitsgefilde rein. Und ich sage das, um uns zu sensibilisieren und um deutlich zu machen, dass es erstmal kein klares, ja, die Richtung ist bestimmt einfacher als die, gibt. Manchmal ist es ja so, dass die Abbildung in die eine Richtung viel einfacher zu finden ist als in die andere. Hier ist es nach meinem Gefühl nicht so. Wir fangen also jetzt irgendwie an. Ich schlage vor, dass wir den Kern einen Namen geben. Und ich möchte mit meiner Abbildung so verfahren, dass ich die zweite Möglichkeit nehme. Dass ich also mit den Bildern nehme. Das ist jetzt der Plan. So, der Kern kriegt erstmal einen Namen, der mehr nach Ideal aussieht, nämlich J. Und jetzt definiere ich etwas, wovon ich hoffe, dass es eine Abbildung wird. Das heißt Psi. Psi geht vom Bild von Phi hinein in den Faktoring R1 modulo J. Und ich sage, was Psi macht, und ich behaupte noch nicht, dass es eine Abbildung ist. Wohlgemerkt, wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir da eventuell aufpassen müssen. Sie sehen das gleich. Es steht dann wirklich da, wo das Problem ist. Für alle.
sein. Affi, runterziehen, definiert als J plus A. So, was habt ihr so gemacht? Ich habe irgendwie geschummelt, ne? Ich habe das Bild hergenommen, habe gesagt, ich schnappe was da draus, aber ich schreibe es direkt so, dass man sieht, dass es ein Bild ist. Das heißt, da steht ein Urbild. Und dann nehme ich mir das als Repräsentant und dann ist total klar, dass ich hier einen richtigen Ring mache. Es ist nur nicht klar, ob es wohl definiert ist. Das heißt, zuerst zeigen wir, siehst du überhaupt eine Abbildung? Das heißt, wir müssen das Wohldefiniertheitsgedöns überprüfen. Und bevor wir das machen und uns dann vielleicht kurz ärgern, warum müssen wir das immer machen? Das ist nervig, dauert immer so lange. Dafür sind die anderen Sachen aber dann wieder teilweise durch Hingucken klar. Denn wenn wir hier mal so schauen, diesen Homomorphismus verträgt sich also mit den Ringen, Additionen und Multiplikationen. Und das heißt, dass hier immer egal ist, ob ich erst verknüpfe oder ob ich erst abbilde. Das wird sich vertragen damit, wie man Repräsentanten multipliziert und addiert. Das heißt, dass die Homomorphie-Eigenschaft dann quasi geschenkt kommt. Bijektivität wird interessant und jetzt die Wohldefiniertheit. Einverstanden? Und wenn Sie Lust haben, auszuprobieren, ob es wirklich nicht einfacher ist, wenn man es andersrum macht, also mit Möglichkeit 1, machen Sie das. Die Idee ist genau die gleiche, man schreibt nur alles irgendwie andersrum hin und man muss auch die gleichen Probleme bearbeiten, wie die wir jetzt bearbeiten. Ja. Wohldefiniertheit. Dazu wenn man jetzt sich noch an mehr über Gruppen erinnern würde, könnte man da auch wieder ganz viele Gruppen machen, aber nee, wir machen mal kurz die Wohldefiniertheit. Ganz explizit. Also, wann muss man sich damit beschäftigen? Naja, wenn es mehrere Urbilder gibt, kann ja sein. Das heißt, dass ich jetzt dieses Element hier nehme aus dem Bild und das hier so hinschreibe, dass man sieht, dass es möglicherweise zwei verschiedene Urbilder sind. Seien also X aus dem Bild von I so einmal als Bild hingeschrieben, so dass man noch kein Urbild sieht. Und jetzt nehme ich mir zwei mögliche Urbilder. A, B aus M1 so, dass A, B gleich X. Satz, denke ich, aber vorher gucken wir mal, was wir eigentlich zeigen wollen. Zu zeigen ist jetzt mit der Notation, die wir haben, dass A, Phi, Psi das gleiche ist wie B, Phi, Psi. Das heißt, ja, plus A gleich auf plus B. Oder anders gesagt, wir wollen zeigen, wenn ein Element aus dem Bild zwei verschiedene Urbilder hat unter dann macht das gar nichts, weil diese verschiedenen Urbilder nämlich für den Kern die gleiche Restklasse repräsentieren. So, wie zeigt man, dass zwei Elemente die gleiche Restklasse repräsentieren? Da kommt jetzt der Schmierzettel zum Tragen. J plus A gleich J plus B bedeutet nämlich, dass die Differenz A minus B im Kern liegt, also im J. Okay, das wäre gut, wenn wir das mit der Hoffnung behalten. Ich behaupte jetzt mal, dass man das sehen kann. Und deswegen kann man die Wohldefiniertheit fast sehen, aber halt nur fast. Okay, wie war das hier? Wir haben mit einem Bild angefangen, haben zwei Urbilder hingeschrieben, aber jetzt sehen wir, dass wir hier zwei Elemente haben, die unter Phi das gleiche Bild haben. Das bedeutet ja, wenn ich das eine plus das additive Inverse des anderen ausrechne im Zielring, dann kommt 0 im Zielring raus. Einverstanden? Also was hier steht, aus A Phi gleich B Phi folgt A Phi plus minus B Phi ist 0 im Ring R2, da wo die ganzen Bilder liegen. Das heißt, wenn ich jetzt die Homomorphie-Eigenschaft verwende, dann sehe ich, dass A plus das additive Inverse von B unter Phi auf 0 abgebildet wird. Das heißt, A minus B liegt im Kern. A minus B, was das gleiche ist wie A plus
beziehungsweise den Kern von Phi, das kann man dann in der Gleichung hier sehen, mit der Homomorphie-Eigenschaft. Und das ist der Witz, warum das wohl definiert ist. Das liegt daran, dass wir halt nicht irgendein Ideal genommen haben für J, sondern wir haben den Kern von Phi mit uns, deswegen klappt das. Gut, und mit der wohl definierten ist dann im Prinzip alles klar, die Homomorphie-Eigenschaft für Psi folgt aus der von Phi. Möchte ich da was hinschreiben? Sieh mal an, soll ich das wenigstens kurz hinschreiben, warum das folgt? Ja, okay, mache ich. Also, die Homomorphie-Eigenschaft von Psi. Nehmen wir mal andere Buchstaben vielleicht für alle C, D aus R1. Ich benutze jetzt immer gleich Buchstaben für die Urbilder. Also, los geht's. C, Phi. Fange ich an. Ich möchte erst verknüpfen und dann abbilden. Das ist egal, aber irgendwie finde ich es schöner, auf der linken Seite anzufangen. Das heißt, ich fange jetzt an mit C Phi plus D Phi. Das heißt, dass ich jetzt im Urbildbereich, also im Bild von Phi, addiere. Und danach wende ich erst Psi an. Okay, dann gucke ich, was Psi macht. Psi schnappt sich hier die Urbilder und nimmt die als Repräsentant. Jetzt muss ich mir kurz überlegen, wie kriege ich hier die Urbilder? Die sind jetzt ja noch getrennt durch Phi. Das macht aber nichts, denn Phi ist ein Homomorphismus. Also kann ich das schreiben als C plus D, Phi. Und dann unter Psi. Hier benutze ich also die Homomorphie-Eigenschaft für Phi, Urwert, die habe ich ja. Und jetzt kann ich ordentlich anwenden, was da in der Definition steht für Psi. Jetzt schnappe ich mir das als Repräsentanten, dann steht da J plus C plus D. Und das ist offensichtlich J plus C plus Es ist also egal, ob ich zuerst im Bild von Phi addiere und dann abbilde oder ob ich erst abbilde und dann die Bilder addiere. Das kann ich jetzt auch noch entscheiden. Das hier ist C, Phi, Psi und das zweite ist D, Phi, Psi. Sie sehen schon, dass es merklich ist, das hinzuschreiben. Ich mache es trotzdem. Für die Multiplikation auch nochmal ein bisschen abgekürzt, weil die Idee genau die gleiche ist. Das sind die Additionen. Und für die Multiplikation auch nochmal. Also, dann haben wir mit C-Phi diesmal im Bild von Phi, also im Startring, multiplikativ verknüpft. So. Gleiche Idee wie oben. Ich ziehe das wieder zusammen, benutze das Phi-Homomorphismus ist, dann steht da C mal D. Phi, Psi, dann benutze ich die Definition von Psi, dann steht da J plus C mal D. Dann ziehe ich das auseinander, den Zwischenschritt lasse ich weg, ich ziehe das mit der Multiplikation und Faktoring auseinander und schreibe es dann als Bilder. Dann habe ich also C, Phi, Psi mal D, ups, D, Phi, Psi, so viel gestanden. Das war die Homomorphie-Eigenschaft. Oh, was haben wir noch? Wir haben Injektivität und Sojektivität. Okay, ich behaupte, dass man die Sojektivität sieht. Ich werde wischen, ich werde auch trotzdem das hinschreiben, aber ich behaupte, dass man sehen kann. Der Zielbereich ist R1 Modulo J. Ich muss mir also klar machen, dass ich jede Restklasse da treffe. Ich treffe jede Restklasse, wenn ich jedes Element des Rings R1 als Repräsentanten zulasse. Also wenn ich die alle finde im Bild. Naja, dann nehme ich mir meinen Lieblingsrepräsentanten, nenne ihn Y. Dann habe ich also J plus Y stehen. Y ist irgendein Element aus R1. Ja, mein Bild ist Y-Morphie. Fertig. So in tief. Sie schauen mich ein bisschen unglaublich an. Ich schreibe es hin. Sojektivität wurde bemerkt von Psi. Ich behaupte über Phi überhaupt nichts, außer dem, was wir in der Voraussetzung stehen haben. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Ich bastel jetzt nur für Psi. Sei also J plus
aus dem Ziel bringen, also R1 von J, beliebig. Naja, dann ist doch Y Phi Psi nach Abbildungsvorschrift J plus Y und Y Phi gibt es, das lebt im Bild von Phi, denn es ist ja das Bild von etwas aus dem Ring und der Phi. Also Y Phi ein Urbild unter Psi. So, und für die Injektivität haben wir verschiedene Möglichkeiten. Achso, übrigens hätte man auch mit Umkehrabbildungen schreiben können. Egal, können wir gleich auch noch was besprechen. So, Injektivität. Möglichkeit 1 zu Fuß, können wir uns kurz angucken. Möglichkeit 2 mit dem Kern argumentieren. So ein irgendwie netter Homomorphismus ist ja immer injektiv, wenn der Kern nur aus dem Nullelement besteht, können wir uns auch kurz angucken. Was ist denn das Nullelement hier? Na, das ist das Nullelement im Bild von Phi, also im Zielring des ursprünglichen Homomorphismus, der Ring von R1 nach R2. So. Das war das Nullelement im Startring. Wenn ich mir den Kern von Psi angucke, Psi geht ja nach R1 modulo J. Was bedeutet es da, auf der Null zu landen? Was ist die Null im Zielring? Na, das ist die von Null repräsentierte Restklasse von J. J plus 0, bei J selber. So. Wie lande ich da? Indem ich ursprünglich mal von Phi auf 0 abgebildet wurde. Das heißt, ich muss im Kern von Phi sein. Aber tada, das ist doch genau das Ideal, das wir rausfaktorisiert haben. Das heißt, so können wir das machen. Injektivität folgt da der Kern von Phi genau J ist. So, wie gesagt, könnte man aber auch die Bijektivität sich direkt mit einer Umkehrabbildung überlegen. Das schreibe ich jetzt auch noch kurz als Alternative noch hin, für die das besser finden. Ich möchte das wenigstens anbieten. Wie könnte man hier auf eine Idee kommen für eine Umkehrung? Na, wenn wir schauen, was sie macht. Sie fängt im Bild an und geht in den Faktoring modulo den Kern. Dann könnte man ja sagen, na, ich fange jetzt im Faktoring modulo den Kern an. Ich schreibe mir also die Restklasse hin, J plus X. Und bilde ab, indem ich mir X schnappe und mit Phi abbilde. Und dann kriege ich genau die Umkehrabbildung, zu der ich sie das Bild habe. Alternative Umkehrabbildung sei, ich nenne die mal Sigma von, was haben wir da, R1 nach J hinein ins Bild von Phi für alle J plus X aus R1 J sei das Bild davon unter Sigma definiert als Repräsentant Profi. Dann ist das eine Umkehrabbildung und damit dann auch die eindeutig bestimmte, bla bla bla, eine Umkehrabbildung zu Psi. So, dass es eine Abbildung ist, da muss man sich auch wieder kurz überlegen, warum es wohl definiert. Das läuft aber genauso wie bei Psi. Wir gucken einmal hin. Wenn ich Sigma anwende, wähle ich einen Repräsentanten aus und mache mit dem irgendwas. Das heißt, wir müssen uns klar machen, dass es egal ist, was für einen Repräsentanten ich nehme. Der Witz ist aber, dass das Argument genau das ist, was wir da oben schon gesehen haben. Es geht auch wieder nur darum, dass hier auch der Kern von Phi ist. Und dann sieht man sofort, dass es eine Abbildung ist. Und dann sieht man auch, dass die sich gegenseitig, wie sagt man, also umkehren. Wenn ich die nacheinander anwende, kommt die identische Abbildung raus. Und das ist es. Das ist eine andere Möglichkeit, die Identität zu zeigen. So bekommen wir also tatsächlich heraus, dass es einen Teilring von R2 gibt, der als Ring genau die gleiche Struktur hat wie R1 modulo. Das ist der Homomorphismus von R1.
wirklich. Okay, denn durch den Isomorphismus übertragen sich ja so Eigenschaften wie kommutativ sein, ein Einzelelement haben, nullteilerfrei sein und haufenweise andere tolle Sachen. Ja, da sind wir doch gut vorangekommen. Ich schaue mal, was als nächstes passiert. Als nächstes. Aha, kommt eine Charakterisierung von Körpern im Reich der Ringe. Ich sage immer gern, dass ich Körper zwar irgendwie mag, aber dass ich sie als Ringe uninteressant finde. Und das kann man auf ganz verschiedene Arten erklären oder illustrieren. Zum Beispiel sind in Körpern alle Elemente außer dem Nullelement Einheiten. Und das heißt, es gibt keine irreduzierten Elemente, es gibt keine Primelemente, das finde ich erstmal irgendwie langweilig. Und auch sowas wie Teilbarkeit ist da irgendwie nicht so ein spannendes Konzept. Und wie wir jetzt sehen, ist es auch mit den Idealen so eine Sache. Das ist der nächste Satz, Satz 3,6. Wenn ich einen kommutativen Ring habe mit 1 und wenn der mindestens zwei verschiedene Elemente besitzt, das heißt, es soll nicht der Nullring sein, den gibt es ja auch, auf den müssen wir auch manchmal achten, der soll es nicht sein, soll ein bisschen interessanter sein. Dann kann ich charakterisieren, wann genau ein solcher Ring ein Körper ist, nämlich genau dann, wenn er nur genau zwei verschiedene Ideale hat. Die einzigen Ideale, die ich ja immer sehe, sind das Nullideal und der ganze Ring. Die muss ich immer haben. Die sind hier verschieden, weil der Ring nicht der Nullring ist. Das heißt also, dass der Satz im Prinzip sagt, in Körpern gibt es keine interessanten Ideale. Und genau in Körpern gibt es keine interessanten Ideale. Ja, das schaffen wir auch noch kurz, das zu zeigen, dass es nicht viel. Und dann haben wir es für heute geschafft. Das passt sogar noch hin. Wunderbar. Beweis von Satz 3,6. So, haben wir. Wir haben da zwei Richtungen zu zeigen. Da steht ja genau dann ist irgendwann ein Körper, wenn irgendwas los ist. Fangen wir mal damit an, dass er nur die verschiedenen Ideale, Nullideal und der ganze Ring hat. Dann zeigen wir, dass es ein Körper ist. Wir überlegen kurz, was zum Körper überhaupt fehlt, damit wir uns nicht unnötig viel Arbeit machen. Zuerst sein, also das Nullideal. R. Die einzigen Ideale. Okay, wir wollen zeigen, dass es ein Körper ist und wir haben schon ganz viel. Wir haben schon die ganzen Ringeigenschaften, wir haben die Kommutativität für die Multiplikation, wir haben ein Element. Was brauchen wir noch? Wir brauchen, dass wenn wir den rauswerfen, wir mit der Multiplikation eine Gruppe bekommen. Das heißt, wir brauchen da Abgeschlossenheit oder Nullteilerfreiheit, anders gesagt. Wir brauchen Inverse. Okay, ich kümmere mich zuerst um multiplikative Inverse. Sei also A ein Element aus dem Ring, was nicht Null ist. Nur für die suche ich ja multiplikative Inverse. Bei den anderen, also bei Null, brauche ich keins. Naja, das ist ein kommutativer Ring mit 1 und wir haben uns zu Beginn überlegt, dass man da immer so ein Ideal basteln kann, nämlich Ringelement mal der ganze Ring, also nehmen wir A mal der ganze Ring. Das ist dann ein Ideal, was das Element A enthält. Es gibt aber nur zwei Elemente, also zwei Ideale zur Auswahl, die das sein kann. Das Nullideal geht nicht und das Element ist ja nicht Null. Also muss dieses Ideal der ganze Ring sein. Das ist also A mal R, der ganze Ring. Im Ring liegt 1 und jetzt kann ich also 1 schreiben als A mal irgendwas. Und dieses irgendwas ist dann das gesuchte multiplikative Inverse. Hier habe ich also mehrfach benutzt, dass der Ring ein Einzelelement hat. Und dann kommt jetzt noch die Nullteilerfreiheit. Widerspruch nach. heißt, ich verknüpfe das jetzt geschickt mit irgendwas und ich benutze dazu, dass es multiplikative Inverse gibt. Ich kann mir also zum Beispiel zu B so ein multiplikatives Inverse schnappen. B mal dieses Ding wird 1, mal A wird A, aber gleichzeitig ist es 0, weil ich mit 0 multipliziere. Und das wird der Widerspruch. Also benutze ich einfach nur, dass es multiplikative Inverse gibt. Sei es oben C aus R so, dass B mal C gleich 1 ist, kann es A das gleiche wie A mal 1, das ist das gleiche wie A mal B mal C, ich habe nur eingesetzt, und das ist aber jetzt das gleiche wie 0, und das ist ein Widerspruch. Also haben wir gezeigt, dass in dem Moment, wo wir die multiplikativen Inversen gefunden haben, wir auch die Nullteilerfreiheit bekommen und alles folgte nur daraus, dass wir nur zwei Ideale haben. Das war die eine Richtung. Die andere Richtung, für die andere Richtung, das geht genauso schnell. Ich nehme ein Ideal her, und zwar eines, das nicht das Nullideal ist, und dann zeige ich, dass es alles ist. Ja? Es ist nicht Null, da liegt irgendwas drin, was nicht Null ist. Dieses Irgendwas hat, weil R ein Körper ist, ein multiplikatives Inverses, mit I2 liegt das Produkt drin, also liegt 1 drin, also liegt ganz drin. Auch wieder ganz einfach. Dann erstmal vielen Dank bis dahin.